Ja, nachdem du sehr gut gestartet bist, dachte ich, ist doch die Freude auch noch ganz schön wieder zunehmen können. Ja. Ihr kennt das bestimmt alle, wenn man im Heidepark ist oder irgendwo die Karussells und Kinder. Rein, runter, raus, rein, runter, raus. Immer wieder das Gleiche, immer wieder neu. Die freuen sich, die sind dabei und sie können nicht genug davon kriegen. Ja, aber genug davon kriegen wäre ja eigentlich gut, wenn wir mal so satt wären von Freude. Ne? Wenn wir nicht immer das nächste brauchen, die einmal rein, das Karussell feucht und das reicht den ganzen Tag. Wäre auch viel günstiger. Jo. In 2. Korinther, Vers 1,24, da steht ein Vers, den habe ich irgendwie immer überlesen und dann habe ich ein Buch gelesen von Jürgen Moltmann, Lebendiger Gott, da geht es um. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Das hört sich doch schön und einladend an, oder? Wir sind Gehilfen eurer Freude. Gerade wenn wir daran denken, dass wir anderen Menschen ja von Gott erzählen. Ich habe das vor allem in dem Kontext so gelesen, in dem Therapiezentrum, wo ich bin. Das ist ein christliches Therapiezentrum. Und dass die Gäste nicht mehr denken, wir wollen irgendwas überstülpen, sondern wir sind nicht Herren über deren Glauben, sondern wir sind Gehilfen zur Freude. Ein Gehilfe zur Freude, da denke ich mir, gibt es einen schöneren Job? Wann bist du Gehilfe zur Freude? Wie bist du Gehilfe zur Freude? Und dann natürlich auch die wichtige Frage, zu welcher Freude? Ich sag mal, die Männer bei uns im Therapiezentrum, die haben andere Freude kennengelernt, als wir ihnen gerne zeigen möchten. Und auch die Frage, was ist Freude? Freude ist die Kraft zum Leben. Das merken wir auch, den Unterschied auf der Arbeit oder im Leben, tue ich etwas mit Freude oder mit Meckern? Wo habe ich mehr Kraft? Und wenn ich richtig wütend bin, dann habe ich auch richtig Kraft, aber das verfließt dann ja irgendwann mal. Aber mit Freude, da habe ich eine andere Motivation, da habe ich Kraft von innen, da kann ich richtig viel leisten, da kann ich kreativ sein. Da gelingt mir ganz viel. Und das ist dann eine Kraft, die ich im Leben habe oder auf der Arbeit. Freude ist auch Ermächtigung zur Liebe. Liebe ohne Freude, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid frisch verliebt und mohnt euch gegenseitig an oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Liebe und Freude, das gehört zusammen. Und Freude ist auch so die Lust zum schöpferischen Anfang. Die macht wach und von innen heraus lebendig. Wenn wir etwas Neues machen, etwas Neues gestalten, dann sind wir ja in der Regel fröhlich, wir sind vielleicht versunken in tiefer Freude. Und schaut euch Kinder an, wenn die was machen. Da kommt dann vielleicht, wenn es nicht so läuft, wie es soll, das kenne ich natürlich auch. Aber wenn ich was anfange, von mir aus nicht, weil ich muss, nämlich mit Freude dabei, dann gestalte ich und das Leben ist schön. Und wir leben aus Gottes Freude, zu seiner Freude. Und wir sollen in Freude leben. Also aus Gottes Freude, zu seiner Freude und in Freude für uns. Und zu Gottes Freude, da steht auch einiges in der Bibel. Im Psalm 16,11 zum Beispiel. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Freude und Wonne zur Rechten ewiglich. Das hört gar nicht auf. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Also Gottes Gegenwart und Freude gehört auch zusammen. Ja, Freude ist die lebendig machende Gegenwart Gottes. Bei dem Vers habe ich auch ein paar Mal überlegt und gedacht, ist Freude die lebendig machende Gegenwart Gottes? Oder ist Gottes Gegenwart das, was mir Freude schenkt? Ich denke, es ist beides. Er macht Leben zum erfüllten Leben und von ihm geht der Segen aus. Und Gottes Freude ist auch schöpferisch. Wenn wir uns vorstellen, was er alles geschaffen hat, nein, er hat das irgendwie am schlechten Tag gemacht. Ich glaube nicht, ich glaube, er hat da richtig Spaß dran gehabt und war kreativ, voller Freude über das, was er alles Schönes geschaffen hat. Wenn ein Vers, der vielleicht noch herausfordernder ist, wenn Gott auch zum Richten kommt, dann wird Freude die ganze Schöpfung ergreifen. Das unterschreiben vielleicht die wenigsten, denn wie passt denn Freude und Gericht zusammen? Also wenn man jemanden fragt, Gerade wir haben das bei uns in der Kaffeetrete, da muss jemand zum Gericht und freust du dich? Nee, das bestimmt nicht. Also Gericht und Freude, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Ne? Aber in 1. Chronik 16, 31 bis 33 steht, der Himmel freue sich und die Erde juble. Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes, sollen sich vor dem Herrn freuen, denn er kommt, um die Erde zu richten. Also alles soll sich freuen, weil der Herr kommt, um zu richten. Und im Psalm 96, 11, der Himmel freue sich und die Erde juble. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Die Felder und alles, was darauf wächst und auch die Bäume des Waldes sollen sich freuen. Das ist fast das Gleiche wie eben schon in der Chronik. Denn der Herr, er kommt, um die Erde zu richten. Er wird die Welt richten mit Gerechtigkeit und alle Völker nach seiner Wahrheit. Und wenn wir da näher reinschauen, dann können wir auch schon mehr erkennen, warum das eine Freude ist, wenn Gott zum Richten kommt. Nach seiner Wahrheit richten. Wenn Gottes Wahrheit angewendet wird, dann ist das doch ein Grund zur Freude. Mhm. Weil Lügen, Falschheit, das alles verschwindet, wenn Gottes Wahrheit kommt, wenn sie Raum hat bei uns. Gerechtigkeit wird eingeführt. Wahre Gerechtigkeit. Also das ist das, wonach ich mich sehne, dass eine Gerechtigkeit hier in der Welt ist. Ich erlebe das auf der Arbeit immer. Die einen sind so und so aufgewachsen, sind dann in Drogenkonsum gelandet und ich bin anders aufgewachsen. Ich hatte das nicht so. Ich konnte mein Leben gut fühlen. Ich hatte war gar nicht in der Versuchung, Drogen zu nehmen. Ich war immer dagegen. Es ging alles irgendwie. Das ist doch nicht gerecht, oder? Aber Gottes Gerechtigkeit macht, dass es sowas nicht mehr gibt. Und das ist doch Freude. Und das ist halt auch etwas, wenn er mit Gericht kommt, dann richtet er nicht bloß Drogen genommen, bloß dies gemacht, bloß das gemacht, sondern er richtet er unsere Herzen und er macht, dass das Gute kommt, dass die Gerechtigkeit kommt. Und Gott selbst wird dann im Gericht erlebbar. Er wird dann sichtbar und nah. Und auch das ist ein Grund zur Freude, wenn er hier ist. Denn ja, natürlich habe ich Respekt, natürlich werde ich wahrscheinlich vor Ehrfurcht auf den Boden fallen, aber es ist Freude, weil Gott ist da. Und er schenkt das, was er selbst ist. Er ist Gerechtigkeit, er ist Wahrheit, er ist Liebe. Und das ist pure Freude, weil dann all das aufhört, was nicht gut ist. Ja, und Gott kommt dann aus dem Verborgenen hervor. Seine Persönlichkeit, er selbst wird uns dann richtig offenbar. Und auch davon habe ich natürlich Hochachtung und Respekt, denn jetzt ahne ich immer noch ein bisschen was. Ich ahne, dass Gott hier ist. Aber wenn jetzt der so direkt neben mir wäre, das wäre halt schon was anderes. Ne? Oder wenn ich mal gerade wieder nicht so freundlich bin, das wäre schon anders, als wenn ich weiß, Gott ist in mir oder steht er aber so neben mir. Aber welche Freude, wenn Gott und seine Gedanken für uns Realität werden. Ja, Gott schenkt uns im Gericht die Freude seiner Gegenwart. Aber nicht nur da. Wenn Gott dir begegnet, ist das nicht wunderbar? Also wenn ich Menschen im Gebet sehe, im Lobpreis, oder wenn sie Gott begegnen, dann sehe ich Lächeln im Gesicht. Dann sehe ich vielleicht auch mal Konzentration. Aber ich sehe Erfolge. Ich sehe nicht das, was einen ausmacht, wenn man schlimme Situationen erlebt. Und das Schöne ist ja, Gott freut sich an unserer Gegenwart. Er freut sich an der Beziehung, die wir zu ihm haben. Und er freut sich an unserer Erlösung. Hört euch nochmal Zephania 3,17 an. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und das gilt auch für uns. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Mal ehrlich, könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott jetzt hier ist, Freudentanz macht und jauchzt und nur jubelt, weil er jeden Einzelnen sieht? Ich könnte mir mal nicht so vorstellen. Es ist mal so ruhig, aber wenn kleine Kinder jubeln und sich freuen, wegen Kleinigkeiten, da ist doch Gott so deutlich, oder? Warum sollte er sich denn nicht an uns freuen? Er hat alles gegeben für uns. Er hat alles für uns gegeben. Dann muss er sich doch an uns freuen, oder? Ich sage mal, wenn ich alles tue für eine Person, dann freue ich mich auch, wenn ich endlich bei mir sein kann, wenn die beiden das in einer Beziehung haben. Und genauso ist Gott mit lauten Jubelrufen über dir. Da könnt ihr fast schon aufhören. Ja, Liebe bringt zum Jubeln. Gott liebt dich. Er freut sich jetzt schon an dir und er ist voller Vorfreude. Vor allem auch auf die Zeit, wo du dann ganz bei ihm sein wirst, wo du ihn auch erkennst. Ich denke mal, für Gott ist es ja auch nicht immer so einfach, ne? Wenn er sich immer dann rumschlagen muss, ja, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, begegne mir doch mal. Und was hast du denn gerade gesagt? Okay, ich habe es ja doch gesagt, sag es doch nochmal. Also ich glaube, er braucht auch ganz viel Geduld. Und seit Jahrtausenden sucht er ja schon die Nähe der Menschen. Er segnet, dann nimmt er seinen Segen mal wieder weg, dann segnet er wieder. Aber er will doch segnen und er will, dass das Böse verschwindet aus der Welt. Das Böse soll nicht mehr zwischen uns sein, nicht mehr ein Hauch Böses möchte er haben. Und das wird dann eine Zeit der Freude. Eine Freude, auf die Gott ebenso sehnsuchtsvoll wartet. Und deswegen ist es auch Freude im Gericht, weil dann nach diesem Gericht oder in diesem Gericht wird alles das deutlich, worauf Gott sich freut. Und das kann dann erstmal wahr werden. Das Böse muss erstmal gerichtet werden, dass das Gute kommen kann. Ich lese jetzt mal etwas mehr aus Zephania 3, 9 bis 20. Ich habe ganz bewusst keine Folie gemacht, damit ihr einfach mal zuhört. Ihr könnt einfach die Augen schließen, aber ich finde, es ist aber anders, wenn ich selber noch lese, als einfach nur zuhören und gar nicht drüber nachdenken. An jedem Tag werde ich den Völkern reine Lippen schenken, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen können. Mein zerstreutes Volk, das jenseits der Flüsse Kusch lebt, werden mir meine Verehrer als Opfergabe bringen. Zu dieser Zeit wirst du dich deiner ganzen Taten, mit denen du dich gegen mich aufgelehnt hast, nicht mehr schämen müssen. Denn dann nehme ich die Hochmütigen aus deiner Mitte weg und du wirst in Zukunft auf meinem heiligen Berg nicht mehr anmaßend sein. Und ich werde von dir ein demütiges und armes Volk übrig lassen, das sein Vertrauen allein auf den Namen des Herrn setzt. Die übrig gebliebenen aus Israel werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen. Kein betrügerisches Wort wird mehr aus ihrem Mund kommen. Sie werden nun wie eine Herde behaglich auf ihrer Weide ruhen und niemand wird sie aufschrecken. Brich in Jubel aus, Tochter Zion, jauchze Israel. Sei froh und freu dich von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde beseitigt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen: Fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und die betrübt von den Festversammlungen ausgeschlossen waren, die will ich auch sammeln, denn sie gehören doch zu dir, auch wenn sie noch durch Schande gezeichnet sind. Schau doch, in dieser Zeit werde ich gegen die vorgehen, die dich unterdrückt haben. Aber die zugrunde gerichteten will ich retten. Und wer vertrieben war, den will ich wieder nach Hause führen. Und zu deren Beschämung werde ich ihnen auf der Erde neu zu Ansehen und Ehre verhelfen. An jedem Tag werde ich euch sammeln und wieder nach Hause führen. Und dann werde ich euch einen guten Namen geben. Einen Ehrennamen unter den Völkern der Erde. Mit euren eigenen Augen werdet ihr sehen, dass ich euer Schicksal wende. So spricht der Herr. Ja, hier ist Israel zwar angesprochen, aber wir gehören in sein Volk rein. Und genau das zählt auch für uns. Ja, jetzt sehen wir einmal von Gott selbst zum Christentum. Das Christentum. Wenn man andere Leute fragt, dann sagen sie bestimmt nicht, dass es eine Religion der Freude ist. Aber es ist eine Religion der Freude. Das übliche Denken ist vielleicht, Not lehrt beten. Religion ist das Opium des Volkes. Aber Christentum ist das Fest des Lebens. Beten ist nicht nur irgendwas. Beten ist zuerst Jubeln über das Glück des Daseins. Beten ist Atmen der Seele. Natürlich, wenn die Seele Not hat, dann beten wir diese Not aus. Aber in unserer Seele ist ja mehr von unserer Seele da. Da ist Gott so drin. Beten ist auch ein Gespräch mit Gott, es ist so viel mehr. Unsere Seele spricht zu Gott, ja, sie verbindet sich mit ihm. Wer kann sich mit Gott verbinden und dabei verbissen sein? Das geht nicht. Das kann man auch nicht als Opium oder so angehen. Das mit Gott verbinden, das geht nur mit Freude. Tiefer Ehrfurcht. Und dass das Christentum eine Religion der Freude ist, das wird auch durch das ganze Neue Testament und vor allem unseren Feiertagen deutlich. Wenn Lukas gleich am Anfang, Vers 2, Kapitel 2, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Selber wenn man jetzt so ganz Deutschland sieht und da sagt einer, freu dich, da hinten, da ganz hinten ist ein kleines Baby geboren, freu dich. Das ist uns doch egal, oder ob da gerade ein Baby geboren wurde. Aber hier ist eine große Freude für alle. Und Jesus ist aus überschwänglicher Liebe Gottes geboren. Und heute feiern wir ja auch das Fest mit Geschenken. Geschenke, wenn man Freude weitergeben möchte. Man freut sich und möchte Freude weitergeben. Der Osterjubel. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist nicht ein Ostervers. Es heißt Osterjubel. Meistens wird gar nicht so gejubelt, zumindest beim ersten Mal. Ich habe es noch nicht erlebt, wenn ich das in einer Kirche nur selber gesagt habe, zu Ostern oder ein anderer, dass vielleicht, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, das dauert immer dreimal, aber eigentlich ist es ein Jubel. Es ist ein kosmisches Heilsereignis. Und das aus Freude und ein Ereignis der Freude. Auch das Weihnachtslied, Joy to the World, O du Fröhliche. Das ist nicht, oh du Fröhliche, jetzt gibt es Geschenke. Nein, oh du Fröhliche, Gott ist da. Christliche Feste sind Feste der Freude. Und selbst wenn wir Karfreitag nehmen, natürlich ist es aber eigentlich ein trauriges Fest, aber es ist doch nur traurig für diesen Moment. Wir wissen ja viel mehr und das macht das Fest zur Freude, weil Gott da alles gegeben hat. Und Gott hat da Jesus uns geschenkt. Und das ist einfach ein Grund zur Freude. Glaube ist Freude am lebendigen Gott. Jemand, der murrend und deprimiert, lustlos oder betrübt glaubt, der hat Gott noch nicht erkannt. Natürlich können wir betrübt sein, aber ich meine, was den Glauben ausmacht. Wie viele Menschen denken bei Glauben zuerst an Verbote. Du musst, du darfst nicht, bloß keinen Spaß haben, nicht tanzen, nicht singen, keine Musik hören, kein Fernsehen gucken. Es gibt doch jetzt noch Gemeinden, da ist Fernsehen gucken verpönt, da ist auch Singen verpönt. Da denke ich, hallo, ihr habt doch irgendwas nicht verstanden. Glaube ist auch keine grauen Mäuse. Denn das ist nicht das, was Gott sich für uns denkt. Und das ist auch nicht das, was die Beziehung zu Gott ausmacht. Sondern die Beziehung zu Gott, wer sie lebt, das ist keine graue Beziehung, wo man ruhig mal hinkommt und sagt, hallo Gott, ja, was hast du wieder für mich? Nein, Beziehung ist mehr. Aber wenn wir an Beziehungen denken, die wir unter uns Menschen haben, das ist ja auch schon nicht grau. Kann grau sein, aber in der Regel, wenn es eine gute Beziehung ist, ist Freude dabei. Ich treffe gerne den Menschen. Und Gott ist die Beziehung selbst, das ist auch noch viel schöner. Ich möchte es gerne noch viel mehr erleben. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, wenn ich glaube, dann habe ich Freude über Gott, über alles, was Jesus für mich getan hat. Und auch die Hoffnung ist ja Vorfreude auf die zukünftige Welt. Wenn jemand diese Hoffnung hat auf alles das, was in Offenbarung ganz am Schluss steht, und dann so steht, dann kann er entweder nicht lesen oder sich im Kapitel vertan. Also da kannst du nur Vorfreude haben. Traurig hoffen, betrübt, niederschlagen, nein, das geht nicht. Traurig ist befürchten. Aber hoffen ist freudig. Ja, wir hoffen in Freude auf die Freude. Und bevor es dann noch zu Dank und Lob kommt, wovon wir ja auch mal widersprechen, ist da Freude an Gott geschenkt. Ein mürrisches Danke kommt nicht aus Dankbarkeit. Danke, dass du mir geholfen hast. Nee, da habe ich dann keine Dankbarkeit. Denn mir fällt ja mürrisch, dass ich es nicht selber geschafft habe. Dankbarkeit beinhaltet eine Form von Freude an unserem Gott, an seinem Segen. Und Gott selbst freut sich ja, wenn wir uns über seine Gnade freuen. Und Dank und Lobpreis, das sind Folgen und Ausdruck dieser ursprünglichen Freude, Freude, die Gott in allem zusammenwirkt. Und Gott freut sich an den verlorenen Kindern, wenn sie ihn finden. Und er hat sich auch über dich gefreut. Ich habe schon so oft Freude gesagt. Ich hatte meine Predigt, da ging es um Sünde. Da habe ich ja schon so oft Sünde gesagt. Jetzt musst du mal was anderes ausdenken. Aber mit Freuden geht es noch so weiter. Das habe ich nicht ersetzt, da erzähle ich gerne von. Ja. Und jetzt schwenken wir mal zur Mitfreude um. Das ist ja auch manchmal ein bisschen herausfordernd. Ne? Wenn wir zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn nehmen. Der Vater freut sich übermäßig, dem anderen Sohn bleibt man sich mitzufreuen. Der könnte sich auch freuen, ist ja der Bruder. Und das fällt ihm so schwer. Warum fällt es so schwer, sich mitzufreuen? Ne? Der Vater sagt, du solltest aber fröhlich sein, guten Mut ist. Denn dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden. Grund zur Freude. Aber warum machen sich oft Neid oder Eifersucht breit statt Freude? Also meine Freundin hat sich mein schönes neues Auto gekauft und ich hatte noch kein schönes neues Auto. Aber ich konnte mich freuen. Das ist mir so aufgefallen. Ich kann mich einfach so freuen, dass sie ein schönes neues Auto hat. Und das hat mich so dankbar gemacht auch, dass das auch funktioniert, weil ich kriege es ja auch oft mit, wenn Menschen neidisch sind. Und das ist nicht schön, das belastet Beziehungen, das belastet einen selbst. Mitfreude setzt eine gewisse Selbstlosigkeit voraus, sagt Moltmann, in der man das Lebensglück des anderen nicht mit der eigenen Lebenslage vergleicht, sondern am Glück selbst teilnimmt. Das heißt, wenn ihr euch mitfreut, dann seid ihr überhaupt gar nicht bei euch, und seid ihr bei einem anderen. Und dann könnt ihr euch freuen. Und das finde ich, das ist interessant, aber genau das ist es ja auch. Wenn wir voneinander erzählen, manche Menschen schaffen das ja auch gut, ich erzähle, ich habe das und das gemacht. Ja, ich habe auch das und das gemacht, und bei mir war das und das und überhaupt. Toll, dass du von dir erzählst. Ich wollte dir wirklich gerade an meiner Freude teilhaben lassen. Das macht dann keinen Spaß, ne? Aber wenn ich das erzähle und einfach, oh, ich freue mich für dich. Schön, dass du das erlebt hast. Dann können sich beide freuen. Wenn wir zum Anfang zurückschauen, da ging es um Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit im Gericht. Wenn seine Gerechtigkeit voll und ganz Realität wird, dann gibt es auch keinen Grund mehr, eifersüchtig oder neidisch zu sein. Neid hat mit Ungerechtigkeit und Egoismus zu tun. Und beides kommt nicht von Gott. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann kann jeder sich am Glück des anderen freuen, weil er von Gott auch beschenkt wird mit dem, was er braucht. Nicht unbedingt mit dem, was er sich wünscht, aber dem, was er braucht. Ich habe eine Aussage gefunden, die finde ich sehr interessant. Ich weiß es noch nicht ganz genau, was ich von halten soll, aber ich dachte, ich gehe es immer noch weiter, ihr könnt ja auch darüber nachdenken. Es gibt zwei Dinge, die nicht gleichzeitig in einem Menschen sein können, nämlich Freude und Sünde. Sobald die Sünde hineinkommt und Macht über die Gedanken des Menschen bekommt, verschwindet die Freude. Will ich die Freude wiederbekommen, muss die Sünde hinaus. Es ist eine Reinigung notwendig. Zuerst von der Sündenschuld, danach von der Macht der Sünde. Also ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, wenn ich richtig tief drüber nachdenke, was Sünde ist, dann ist das ja eher so eine Freude, die vielleicht nicht so ganz offen ist. Genauso wie wenn ich jetzt so ein doofes Beispiel der Schokolade, wenn ich Schokolade esse, also ich weiß, ich sollte es gerade nicht, weil ich abnehme, so richtig Freude habe ich ja nicht daran. Auch wenn es gut schmeckt, aber so richtig freudig ist das nicht. Und wenn wir jetzt eine richtige Sünde haben, dann dürfte das noch viel weitreichender sein. Und genauso ist es mit dem Neid, wenn ich mich nicht am Glück des anderen freuen kann. Irgendwas ist da dann in mir, was dort nicht reingehört, was nicht von Gott ist. Ja, was ist Freude heute sonst noch? Ich habe mal Überlegungen einmal zu dieser weltlichen Freude und zu dieser theologischen Freude. Es gibt die Freude Gottes am Finden der Menschen und die Freude des Menschen am lebendigen Gott. Und Freude kann kein äußeres, vorübergehendes Gefühl sein, sondern muss etwas sein, das nur mit dem Herzen, mit ganzer Seele und aller Kraft erlebt werden kann. Mit halbem Herzen und abwesender Seele kann man sich nicht freuen. Eine Seele muss schon dabei sein. Und ich möchte mal unterscheiden Freude und Spaß. Wir leben ja in dieser Spaßgesellschaft. Ne? Ich will Spaß haben, du bist ein Spaßverderber, Party machen als Lebensinhalt. Und dann hat man seinen Spaß gehabt, ist man nicht satt und zufrieden. Man ist hungrig nach dem nächsten Spaß, immer mehr Spaß. Wie mit dem Beispiel und dem Karussell. Das ist Spaß, das ist keine tiefe Freude, das ist weg, sobald ich weg bin. Das Leben sollte möglichst eine Party ohne Ende sein. das Leben nur Spaß sollte, Langeweile und traurige Seelen beglücken, aber nur kurzfristig. Und der Abstand von Spaß zu Freude ist ungefähr so wie Glücksspiel und Glück. Wie ein Lotteriegewinn zu gelingendem Leben. Echte Freude ist ein Lebensgefühl und Spaß ein oberflächliches Erlebnis. Freude ist anhaltend, nachhaltig und prägt die gesamte Lebenseinstellung. Und das ist, was ich auch immer wieder erlebe. Wenn ich Freude habe, dann ist das unabhängig von der Situation, dann habe ich die Freude jetzt. Und da brauche ich gar kein Erlebnis für Freude, die von innen kommt. Die ist da. Und Freude ist erfüllte Zeit. Spaß ist kurzweilig und dient dem Zeitvertreib. Also Freude erfüllte Zeit, wo wir gar nicht vorbeigehen, und Spaß vertreibt die Zeit. Echte Freude beschwingt die Seele. Denn Spaß, wenn man denkt, so, wir wollten ja nur Spaß haben, als wir den anderen verprügelt haben oder ihm irgendeinen Streich gespielt haben, das beschwingt nicht die Seele, lässt auch keine Beziehung gelingen. Und Spaß lässt, und Freude lässt Beziehung gelingen. Freude macht das Herz leicht und den Körper beweglich. Also manchmal braucht, glaube ich, ganz viel Freude, um beweglich zu sein. Ich war gestern wohl, heute brauche ich ganz viel Freude. Alles weh. Und das mobilisiert ungeahnte Kräfte. Und überlegt mal, wenn ihr mit Freude was macht, hatte ich am Anfang schon, dann habt ihr Kraft. Und echte Freude ergreift das ganze Sein des Menschseins. Also das ist, ne, wenn jemand strahlt, dann strahlen nicht nur die Augen und so, dann wird er auch angesprochen. Also du strahlst ja heute so. Das ist das ganze Sein. Und das ist, wir sind für die Freude geschaffen. Wir sind für Freude geboren. Aus Gottes Freude, für Gottes Freude. In Gottes Freude. Im Psalm 84,3, mein Leib und meine Seele freuen sich in den lebendigen Gott. Also es ist nicht nur für hier, sondern diese Freude in Gott und wenn Gott in uns ist. Es ist immer so eins, also man kann das überhaupt gar nicht auseinanderbringen. Freude und Gott und das Leben, das gehört alles zusammen. Aber trotzdem gibt es auch Leid, das muss ich ja auch noch dazu sagen, das kennen wir alle. Aber was ist ursprünglicher? Freude oder Leid? Tod oder Leben? Das Dasein ist ursprünglicher als das nicht sein. Im Schmerz wollen wir, dass es vergeht, was wir erleiden. In der Freude wollen wir, dass das bleibt und was uns so glücklich macht. Also das Leid ist zwar da, aber die Freude ist, dass das Leben uns macht. Das Christentum hat das Kreuz und das Leid im Mittelpunkt und trotzdem ist es Religion der Freude. Wie ich schon gesagt habe, nach dem Tod kam die Auferstehung, das wissen wir. Der Tod blieb nicht und das Leben hat gesiegt. Und das können wir auch bei allem sagen, was wir haben, weil in jedem Leid, was wir haben, können wir sagen, das Leid wird nicht immer da sein, die Freude wird siegen. Die neue ewige Schöpfung hat begonnen in jedem Einzelnen von uns. Und darum werden Schmerzen in Freude verwandelt. Auch wenn wir uns das weder vorstellen noch verstehen können. Wir müssen auch nicht alles verstehen, wir müssen es glauben. Glauben und pure Freude am Leben, das gehört zusammen. Und wie gesagt, ich rede da von der Freude, die von innen kommt. Natürlich können wir auch mal leiden. Natürlich tut es mal weh. Natürlich ist nicht alles so wie du. Aber das muss es auch nicht sein. Ja, welche Freude hast du empfangen, als du Jesus kennengelernt und den Heiligen Geist empfangen hast? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Maria singt ja, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Bei mir ist es eher so ein Prozess gewesen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass auf einmal so, puff, alles war rosa. Aber es war so eine tiefe Freude im Innern. So ein Frieden. Und das ist ja, was auch die Freude ausmacht. Also, es ist so ein Frieden, den ich in der Freude habe. Ich glaube, sonst wäre das auch gar nicht ausfallen und richtig anstrengend. Und das ist, was bei mir auch so ist. Der Frieden wird immer größer und die Freude immer präsenter. Ja, was bedeutet das alles für dich persönlich, für die Gemeinde? Mach dir bewusst, was für einen großartigen Schatz du hast durch den Glauben. Gott und die Freude, die er für dich gedacht hat. Und auch dieses Verstehen überhaupt, Was ist Freude? Was ist Spaß? Was macht uns aus? Was macht unseren Glauben aus? Was wollen wir weitergeben? Denn wenn ich an den Anfang zurückgehe, wir sind Helfer eurer Freude. Wir sind nicht Helfer, dass es dieser Person im Moment noch gut geht. Natürlich sollen wir ja auch karitativ unterwegs sein. Wir sollen Menschen unterstützen, wir sollen geben, helfen. Das ist oft so ein kleiner Tropfen nur auf dem Stein, der auch Freude gibt. Aber es soll nachhaltig sein. Und das ist, was uns ausmacht und was wir wissen dürfen. Wir dürfen diese tiefe Freude, die in uns ist, das ist das, was wir uns für andere Menschen ja auch wünschen. Also ich merke das auch bei den Männern, die bei uns im Therapiezentrum sind. Die suchen ihre Freude, ihren Spaß irgendwo und haben es gesucht. Und ich wünsche mir so, dass sie diesen Frieden und Freude gleichzeitig haben, weil das ist, was so ausmacht. Dann muss man nicht immer wieder was Neues sich ausdenken. Dann muss man nicht immer danach streben, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich brauche den nächsten Kick. Ich brauche irgendwas, das ich nicht fühle. Das braucht man dann alles nicht mehr. Und das ist das Bewusstsein für die Menschen um uns. Das ist ja auch, habe ich im anderen Buch gelesen, Jesus spricht viel mehr von der Liebe und von dem Guten und das Gute, was er bewirkt. Er spricht nicht davon, also natürlich spricht er davon, aber nicht so viel von dem Bösen. Ne, wenn du das und das nicht machst, dann passiert das, sondern er spricht von der Liebe. Er ist nicht einer, der sagt, wenn du dich jetzt nicht zu dir bekehrst, dann landest du in der Hölle. Nee, er sagt, du kannst Gott Papa nennen. Gott liebt dich. Und das macht so diesen Unterschied und genau das, das was wir auch machen sollen. Und ich denke, es kommt auch in der Welt nicht mehr an, wenn wir sagen, wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, dann kommst du in die Hölle. Es wird ja immer wieder gesagt, auch, weißt du eigentlich, was nach dem Tod passiert, was meinst du? Das ist überhaupt nicht meins. Natürlich sollen wir da auch immer ins Nachdenken bewegen, was ist eigentlich nach dem Tod? Aber es interessiert den Menschen dafür denn jetzt meistens nicht. Und schon gar nicht, wenn er gerade jetzt Probleme hat. Weil wenn ich ihm sagen kann, Gott ist Freude. Und Freude ist nicht Spaß haben, sondern Gott ist Freude. Das ist eine Freude, die für mir, die die Situation anders erleben lässt. Deine Situation ändert sich nicht. Aber du reagierst anders darauf, du kannst anders mit umgehen. Und das ist dieser große Unterschied. Natürlich sollen wir auch davon erzählen, dass es gerade im Jenseits ist, ne? In der anderen Welt, in der wir leben dürfen. Dass sie auch möchten, dass diese Person auch dazu gehört, dass sie nicht verloren ist. Dass sie nicht in dem Stecken bleibt, wo sie jetzt ist, das kann man ja natürlich auch sagen. Ne? Ohne Gott bleibst du stecken, wo du bist. Mit Gott habe ich eine Idee. Weißt du, was hier für Freude ist? Ja, auch wenn in der Welt Kriege sind, wir haben Grund zur Freude. Und das alles soll Auswirkung darauf haben, was du anderen von Gott erzählst. Der heutigen Spaßgesellschaft sollte es ja eigentlich gefallen. Es sollte sie eigentlich neugierig machen. Freude ohne Ende. Wenn ich sage, ich habe was, Spaß ohne Ende. Und die meisten machen sich gar keine Gedanken, den Unterschied Freude und Spaß habe ich mir ja auch nie gemacht. Aber wenn ich sagen kann, hier, Freude ohne Ende. Irgendwann mal, jetzt fängt es schon an. Vielleicht ist auch für dich dran, einfach mal darüber nachzudenken, wo du Spaß haben willst und wo Freude. Ich sage mal, Spaß haben, das ist ja für mich auch immer, ich habe es auch einem Kollegen letztens gesagt, also du musst damit leben, ich ärgere dich immer gerne mal ein bisschen. Ich habe auch Spaß daran. Ich will auch, dass du Spaß daran hast, das wollen wir gemeinsam machen. Ne? Was gehört dazu, einfach eine Stimmung fröhlich zu machen? Spaß an etwas zu haben, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Auch das kommt ja von Gott. Ja, worin findest du Gott? Das ist auch die Sache, findest du Gott im Spaß, in der Freude? Was bringt dich ihm näher? Das ist einfach für dich zum Nachdenken. Das ist nicht, dass ich Spaß schlecht machen möchte. Und was sehen andere von dir, wenn sie dich sehen? Wie oft ist, man kennt es ja auch, ne? Der will nur Spaß haben, die wollen nur Spaß haben, der juckelt von einem Spaß zum anderen. Also das ist was, dafür möchte ich nicht bekannt sein. Ich möchte eher dafür bekannt sein, dass ich Freude ausstrahle. Aber nicht, dass ich immer nur den Spaß suche und das vielleicht noch auf Kosten von anderen. Ich wünsche mir und ich wünsche auch euch, dass Gottes Freude sich tief und fest in euch verankert. Dass sie unabhängig von der jeweiligen Situation ist. Denn die Situation verändert sich nicht, wenn ich grimmig bin. Aber sie verändert sich, wenn ich diese Freude habe. Und ich wünsche mir von euch, dass ja, dass jeder von euch diese Freude ausstrahlt und Menschen erkennt, wo sie herkommt. Und dazu müssen wir einen Unterschied sehen. Sie sehen, die Person ist erfreut, die kommt gar nicht vom Karussell, die kommt auch nicht von einer Party, die hat auch nicht gelästert und sie hat auch nicht so viel gegessen. Die hat einfach Freude in sich. Ich wünsche mir, dass Feuer voll euer Leben erfüllt und nicht die Zeit vertreibt, sondern euer Leben ausfüllt. Ich bete noch. Ja, aber ich danke dir, dass du so viel Gutes für uns hast und dass du damit nicht knauserig bist, dass du ein ganzes Leben voller Freude hast, im Jetzt und im Später. Ich danke dir, dass es keine Freude ist, die vergeht oder die von Situationen abhängig ist, die davon abhängig ist, was ich mache, was ich suche, was ich erlebe, sondern dass diese Freude von dir abhängig ist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns damit erfüllst, immer mehr und mehr. Dass sie diese Freude ausstrahlen, dass sie sie selber auch spüren, dass wir merken, dass es ist etwas anders, es passiert etwas. Wir leben die Zeit gut gefüllt und wir wünschen uns nicht nur, dass die Zeit nur verfließt oder vergeht. Danke dir, Papa, dass du das alles für uns hast und dass es immer mehr Realität wird. Amen. Amen.
Ja, danke, Tanja. Dann wird es heute mal freuen, ne?
Ja.
Ich möchte jetzt die Einsetzungsworte für das Abendmahl sprechen. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. So tretet nun alle an den Tisch des Herrn.